Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend an einem Tag, der als schwarzer Tag für die Demokraten in die US-Geschichte eingehen könnte. Denn sie waren nicht in der Lage, nach der Vorwahl im Bundesstaat Iowa ein Ergebnis vorzulegen. Es gab offenbar technische Probleme bei der Übermittlung der Stimmanteile in den verschiedenen Wahlbezirken. Die Partei selbst sprach von Unstimmigkeiten, denen erst nachgegangen werden müsse, bevor ein Ergebnis bekannt gegeben werden kann. Die Häme der Republikaner ließ nicht lange auf sich warten. Die Demokraten, sie wollten das Land regieren, bekämen aber nicht einmal eine Vorwahl hin, so der Kommentar von Trumps Wahlkampfmanager. Vor wenigen Minuten gaben die Demokraten jetzt ein Teilergebnis zumindest bekannt. Wir schalten gleich live zu unserem Korrespondenten nach Washington und sprechen über mögliche Folgen mit der Politikwissenschaftlerin Katrin Klüver-Eschburg. Außerdem, Innenminister Horst Seehofer pocht auf eine stärkere europäische Asylpolitik und die EU-Kommission legt einen Plan zur Bekämpfung des Krebses vor. Das hat es in der jüngeren Geschichte der amerikanischen Präsidentschaftswahlkämpfe noch nicht gegeben. Die Wählerinnen und Wähler in Iowa sind wie immer als allererstes dazu aufgerufen, sich für einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu entscheiden, tun dies auch. Und nach der Abstimmung gibt es kein Ergebnis, jedenfalls nicht bei den Demokraten. Die Kandidaten von Joe Biden über Bernie Sanders und Elizabeth Warren, sie zeigten sich hochgradig irritiert und präsentierten sich zugleich optimistisch, als Sieger der Vorwahl hervorgegangen zu sein. Uns zugeschaltet ist der Kollege Jan Bösche in Washington. Herr Bösche, ich habe es gerade eben erwähnt, es gibt ein Teilergebnis. Wie sieht's aus?
Ja, in diesen Minuten, sehr viel später als erwartet, hat die Demokratische Partei in Iowa die ersten Zahlen bekannt gegeben. Man muss anmerken, das Ganze basiert auf 62% der Ergebnissen. Also es ist bei weitem noch kein Endergebnis. Und nach diesen Zahlen liegt Pete Buttigieg vorne mit 26,9%. Ihm folgen dann Sanders, Warren und der frühe Vizepräsident Joe Biden mit gut 15%. Dieses Ergebnis zeigt, was viele erwartet hatten, nämlich, dass es hier keinen richtig eindeutigen Sieger geben wird, sondern dass die Spitzenreiter die Stimmen sicherlich unter sich aufteilen können. Es zeigt auch, wie erwartet, dass Joe Biden nicht unbedingt an der Spitze liegt. Aber wie gesagt, es sind erst 62% der Ergebnisse. Da kann es sicherlich noch Korrekturen nach oben und nach unten geben.
Da kann sich doch einiges tun, denn 40% stehen dann ja noch aus. Die Partei, die Demokraten, die sprechen von einem Programmierfehler. Was weiß man über die Ursache dieser Panne?
Ja, die Partei, die Demokratische Partei in Iowa wollte dieses Jahr alles richtig machen, nachdem es beim vergangenen Mal vor 4 Jahren schon Ärger gab, weil es ein sehr knappes Rennen zwischen den damaligen Kandidaten war. Diesmal also sollte alles besser werden. Eine App sollte helfen, die Ergebnisse zu sammeln und auch mehr Ergebnisse zu sammeln. Also nicht nur, wo stehen die Wähler am Ende bei diesen Caucus-Veranstaltungen, sondern auch zum Beispiel, für wen haben sie sich in der ersten Runde entschieden. Dieses Mehr an Daten sollte mit den Apps gesammelt werden. Die Apps wurden dann aber erst relativ spät an die freiwilligen Helfer verteilt, damit es da keine Manipulationsversuche gibt. Also hatte man diese App verteilt, aber nicht richtig getestet, schon gar nicht tausendfach, so wie es dann am Ende eingesetzt werden sollte, und es passierte, wie es passieren musste. Dieses System ist gecrashed und hat am Ende nicht geholfen. Die Partei sagt, es gibt keinen Hinweis darauf, dass es einen Hackerangriff gab.
Und wie haben die demokratischen Kandidatinnen und Kandidaten auf diese Panne reagiert?
Alle ziemlich verärgert und gleichzeitig haben sie versucht, das Beste daraus zu machen. Das Problem dieser Vorwahlen in Iowa ist, es geht hier nicht um wirklich viele Stimmen auf dem Parteitag, sondern es geht hauptsächlich um den Schwung in der nationalen Meinungsfindung, den man hier hat. Das heißt, wenn man in Iowa gewinnt, dann stehen einfach die Zeichen gut, dass man ein gutes Rennen hat, ohne dass man wirklich schon sehr viel gewonnen hat. Darum haben die Kandidaten Millionen von Dollar in dieses Land investiert und am Ende standen sie ohne alles da. Denn der Moment ist, der Sieger von Iowa zu sein, das muss man an dem Tag selber, ansonsten verpufft das Ganze, und deswegen ist der Ärger natürlich groß, und am Ende haben einfach alle das Beste daraus gemacht und sich selber zum Sieger erklärt.
Okay, und die Republikaner, für die war das ein gefundenes Fressen?
Ein gefundenes Fressen, die Häme war natürlich groß. Andererseits muss man sagen, auch die Republikaner hatten ihren eigenen Caucus an diesem Tag. Donald Trump hat wie mit natürlich erwartungsgemäß gewonnen, aber es waren nur wenige tausend Leute wirklich gekommen, um für ihn zu stimmen. Also aus Sicht der Republikaner nichts, über das man angeben muss, aber natürlich die politische Stimmung hier ist so aufgeladen, dass man alles nutzt, um den anderen eins auszuwischen.
Mhm. Sie haben es gesagt, Pete Buttigieg liegt also knapp vorne nach diesem Teilergebnis von 62% der Stimmen, die ausgezählt wurden, kurz knapp vor Bernie Sanders. Vielleicht sagen Sie ein paar Takte zu diesem Mann.
Ja, er ist ja wirklich einer der Shootingstars in diesem Wahlkampf und eigentlich derjenige, der am meisten überrascht. 37 Jahre alt, Bürgermeister gewesen einer kleinen Stadt und hat sich wirklich mit einem Wahlkampf Aufmerksamkeit erregt. Thematisch liegt er eher in der Mitte. Das ist ein Unterschied zum Beispiel zu Bernie Sanders oder Elizabeth Warren, die doch eher dem progressiven, eher linkeren Flügel der Demokraten angehören. Viele sagen, Buttigieg ist vielleicht ein bisschen jung, er hat nicht wirklich Erfahrung auf der nationalen Bühne, darum ist es umso bemerkenswerter, dass er doch so viele Wähler von sich überzeugen kann.
Mhm. Jan Bösche, live aus Washington, schönen Dank für diese ganz schnellen und frischen Informationen, und zugehört hat die Politikwissenschaftlerin Katrin Klüver-Ashbrook von der Harvard University. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was sagen Sie zu dem Ergebnis?
Ja, erstmal ist es für die Demokratische Partei ein Fiasko. Und wir werden heute Abend in der State of the Union, die heute um 21 Uhr amerikanischer Zeit ansteht, sehen, wie ein Präsident damit triumphieren wird. Das hat Ihr Korrespondent schon angedeutet. Es ist mehr als eine Panne, es ist ein Fiasko. Und es ist eine Partei, die strukturell natürlich tief gespalten ist. Wir haben viele, viele Kandidaten im Feld. Und es sieht nicht gut aus für eine demokratische Partei, die sich sowieso jetzt auch in diesem Vorwahlkampf in diese drei Lager schon teilt. Die Sozialisten ganz links, in Anführungszeichen, so wie Trump sie nennen würde, Warren und Sanders. Und dann die Mitte, die wir schon angesprochen haben. Und dann jetzt ganz am Rand der Milliardäre, Herr Bloomberg, der frühere Bürgermeister von New York. Es wirkt nicht geschlossen. Herr Trump wird uns heute erzählen, wie chaotisch, wie kann man einer solchen Partei die Führungskompetenz für das Land überlassen. Das werden große Botschaften sein, die er heute versuchen wird zu artikulieren.
Was haben Sie denn gedacht, als Sie gehört haben, dass die Demokraten keinen Sieger bekannt geben können?
Es wirkt einfach nicht gut. Es wirkt nicht kompetent. Es wirkt nicht, als ob man den Prozess in der Hand hätte. Gut, man muss dazu sagen, überhaupt ist natürlich ganz generell dieser ganze Wahlprozess, dieser physischen Caucus, dieser Versammlungsdemokratie, etwas, was man fast nicht mit westlichen modernen Demokratien vergleichen kann. Wenn wir uns das deutsche Wahlrecht angucken, dann gehört natürlich genau dieser geheime Aspekt, die geheime Wahl ist ein Grundsatz in vielen westlichen Demokratien. Wenn man sich anschaut, was in diesen Turnhallen in Iowa und jetzt dann noch in vier anderen Caucus-Staaten stattfinden soll, das ist ein Geschachere, da werden Menschen von einer Seite zur anderen gezogen und überzeugt. Das hat sowieso eigentümliche Züge, die eigentlich nicht mehr in ein modernes Wahlsystem gehören. Und es macht Amerika an sich, diese Föderalisierung des Wahlsystems, also jeder Staat für sich alleine quasi mehr oder weniger, es macht die USA angreifbar. Hier haben wir gesehen, wie das nach innen angreifbar sein kann, wie es eine Partei von innen schwach machen kann. Und umgekehrt kann es natürlich auch, diese Zerfurchung macht es die USA natürlich auch von außen angreifbar, so wie das 2016 der Fall war.
Mhm. Frau Klüver-Ashbrook, dass diese Serie von Vorwahlen jetzt mit einer derartigen Panne startet, wird das eine Fußnote der Geschichte werden oder könnte das sogar Auswirkungen haben auf den Wahlverlauf bei den Demokraten?
Es kommt darauf an, wie schnell sie es richtigstellen können. Also haben schon die Kollegen in New Hampshire, der nächste Vorwahlkampf steht an, gesagt, sie werden sich nicht mit der App befassen, also sie werden die App quasi komplett rauslassen. Sie werden im Grunde genommen einen ganz traditionellen Papierwahlkampf führen, soweit das möglich ist, weil sie festgestellt haben, dass das gute alte Wahlsystem, wie wir es vielleicht auch in Deutschland kennen oder wie wir es da auch kennen, mit den Kreuzchen auf dem Zettel vielleicht dann doch besser funktionieren kann. Und da wollen sie mehrere Stufen einbringen. Aber ganz generell, es zeugt nicht von Kompetenz. Und in einem Land, das politisch tief zerfurcht ist, sind solche Signalwirkungen nicht unwichtig. Sie werden heute Abend sehen, zum Beispiel, dass der Präsident vor 230 Demokraten plus einer unabhängigen Stimme stehen wird, die ihn des Amtsmissbrauchs angeklagt haben. Und morgen wird der Präsident freigesprochen. Es wird also keinerlei Auswirkungen haben. Diese ganzen Erlebnisse, die Erlebnisse der letzten Nacht, die sagen viel aus über den Status und die Stärke der amerikanischen Demokratie. Und es sieht nicht gut aus.
Kommen wir doch mal zu dem Teilergebnis, das jetzt bekannt gegeben worden ist. Pete Buttigieg mit 26,9%, ganz knapp vor Bernie Sanders mit 25,1%. Elizabeth Warren dann schon etwas abgeschlagen und Joe Biden mit gerade mal 15,6%. Ich weiß, es sind nur 62% der Stimmen bisher ausgezählt und es ist nur Iowa, erstmal nur Iowa. Trotzdem, ist das möglicherweise ein Zeichen?
Naja, historisch würde man sagen, wer Iowa gewinnt, und das sagte Ihr Korrespondent eben auch, davon geht eine ganz starke Signalwirkung aus. Aber es ist noch nicht alle Tage Abend, das heißt, wie gesagt, wir warten noch auf die restlichen 40%. Aber man muss sich auch nochmal Iowa speziell angucken. Es ist ein extrem weißes Bundesland, es ist ein extrem homogenes Bundesland. Es ist ein Bundesland, in dem das sogenannte Ground Game, also die Präsenz, eine unglaubliche Rolle spielt. Die Senatoren, die da im Rennen waren, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, die waren alle nach Washington abkommandiert in den letzten Wochen wegen des Amtenthebungsverfahrens, konnten nicht so viel Wahlkampf vor Ort machen. In einem Versammlungssystem spielt dieser direkte Wahlkampf, dieser Menschenkontakt eine unglaubliche Rolle. Pete Buttigieg zum Beispiel konnte ständig da sein, hat einen wahnsinnigen Apparat dort aufgebaut. Es überrascht mich in dem Sinne nicht, dass er quasi von hinten aufgeholt hat, denn das war nicht wirklich vorausgesagt. Aber er hat in dem Sinne aufgeholt, ob er sich an dieser ersten Stelle halten kann. Das werden wir jetzt noch in den nächsten Stunden sehen müssen oder ob wir überhaupt, wie gesagt, zu einem wirklich amtlichen Endergebnis für Iowa heute Abend noch kommen werden.
Ja, das werden wir sehen. Schauen wir auf die andere Seite, die Republikaner. Da wurden ja auch Vorwahlen abgehalten. Wir haben es gerade schon erwähnt. Und hier gab es ein Ergebnis, das deutlich ausgefallen ist. Nämlich 97% haben sich für Donald Trump ausgesprochen. Daraus lässt sich ablesen, bei seinen Anhängern hat er Rückhalt nicht verloren, auch nicht durch das Impeachment-Verfahren. Vielleicht sogar im Gegenteil.
Ja, das sehen wir zumindest in den Meinungsumfragen. Seine Art und Weise, dieses Impeachment-Verfahren als Hexenjagd darzustellen, scheint bei seinen Anhängern zu funktionieren. Zwischendrin hat er noch ein paar außenpolitische Ablenkungsmanöver eingebaut. Wir denken an die Ermordung General Soleimanis, dann natürlich der Friedensplan für den Nahen Osten. Also Dinge, die ein bisschen ablenken von der aktuellen Nachrichtenlage zu Hause. Die Davos-Rede war auch ein Ablenkungsmanöver, so würde ich argumentieren. Aber es scheint zumindest bei der Wahlbevölkerung zu funktionieren. Er hat ein Handelsabkommen im ersten Schritt mit China erreicht. Das entlastet wiederum gerade die Wechselwähler oder beziehungsweise die möglichen Wechselwähler, aber gerade die Staaten, die hart umkämpft werden im Wahlkampf in der Mitte des Landes. Und das sage ich, da mache ich keine großen Versprechungen. Wir werden am morgendlichen Mittwoch sehen, wie dieser Präsident trotz der Beweislage freigesprochen wird von allen Vorwürfen des Amtsmissbrauchs.
Man deswegen auch sagen, das Verfahren überhaupt in Gang gesetzt zu haben, das war möglicherweise doch ein Fehler. Nancy Pelosi, die führende Demokratin, die hatte ja lange gezögert und sie wusste vielleicht auch weshalb.
Sie hat lange gezögert, weil sie gedacht hat, was könnte ihr bzw. der Demokratischen Partei, wir haben schon über die Schwächen der Demokratischen Partei gesprochen, was könnte der Partei helfen? Wäre es nicht besser, wirklich mit verschiedenen Gesetzesvorhaben aufzuwarten, Dinge, die man durchgebracht hat, die man doch in einem sehr gespaltenen Lager gegebenenfalls durchgebracht hat? Diese Zeit fehlt einem natürlich jetzt, wenn man ein Amtenthebungsverfahren ansetzt. Aber, und wenn man sich die Rede des Chefanklägers, wenn man so will, der Demokraten anschaut, Adam Schiff gestern nochmal, diese ganze Frage nach der Integrität der amerikanischen Demokratie, sind wir nicht gerade auf dem Weg, und für uns Deutsche muss das ein besonderer Augenmerk sein, sind wir nicht auf dem Weg zu einem autoritären Staat, einem autoritären Land? Und das war das Zünglein an der Waage. Gestern haben wir gehört, wie Adam Schiff immer wieder darauf einging, dass es eine Frage des Anstands ist, eine Frage der Moral, eine Frage der Erhaltung des amerikanischen demokratischen Systems und natürlich auch der Vorbildfunktion Amerikas für den Rest der Welt. Also dass dieses Verfahren an sich wichtig war, um die Glaubwürdigkeit auch international der USA nochmal zu unterstreichen. Es ist nicht ein ganzes Trump-Land, nein, sondern es ist wirklich ein Land, was tief gespalten ist, aber es gibt eben, der Kongress versucht nach den Möglichkeiten, diesen demokratischen Prozess zu verteidigen.
Die Politikwissenschaftlerin Katrin Klüver-Ashbrook von der Harvard University mit ihrer Position zu den ganz frischen Zahlen aus den USA. Frau Klüver-Ashbrook, herzlichen Dank für das Gespräch.
Immer gerne.
Zu unserem nächsten Thema, den European Green Deal, das Programm zum klimafreundlichen Umbau Europas. Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihn in den Mittelpunkt ihrer Amtszeit gestellt. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat heute Bezug darauf genommen. Beim Europäischen Polizeikongress in Berlin hat diesen Green Deal begrüßt, aber auch klar gemacht, es gebe Dinge, die mindestens ebenso wichtig seien. Mehr dazu von Gudula Geuter.
Wenn Deutschland in der zweiten Jahreshälfte die europäische Ratspräsidentschaft übernimmt, will Horst Seehofer in seinem Innenressort zwei Schwerpunkte setzen, als Sicherheitsminister, wie er es nennt. Die Polizei der Mitgliedstaaten soll enger zusammenarbeiten. Für ihn bedeutet das auch mehr gegenseitiger Zugriff auf Daten. Vor allem aber geht es ihm nach wie vor um das europäische Asylsystem, und zwar an oberster Stelle.
Ich habe viel Verständnis und stimme auch zu für den Green Deal. Aber die gemeinsame europäische Asylpolitik ist für die Zukunft Europas mindestens von gleicher Bedeutung.
Eine der bekannten Facetten, der Schutz der Außengrenzen soll besser werden. Er hadere mit dem EU-Beschluss, dass die Aufstockung der Grenzschutzagentur Frontex auf 10.000 Einsatzkräfte bis zum Jahr 2027 dauern soll.
Wir als Deutsche, die ja das größte Kontingent stellen, werden alles tun, dass dies zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt.
Anders der Zungenschlag bei der Gewerkschaft der Polizei. Da mahnt man zur pünktlichen Umsetzung. GdP-Vize Jörg Radek will damit aber offenbar eher vor Überforderung warnen. Das Personal haben wir derzeit nicht zur Verfügung, weder in der Bundespolizei noch in den Polizeien der Länder, stellt der Gewerkschafter fest. Es mache auch keinen Sinn, Beamte an die EU-Außengrenzen zu schicken, die dann bei den neu eingerichteten mobilen Kontrollen an den deutschen Grenzen fehlten. An diesen Kontrollen aber, das bekräftigte Horst Seehofer heute, will der CSU-Politiker festhalten. Für das europäische Asylsystem will Seehofer außerdem Prüfung an den Außengrenzen. Zum einen, um Gefahren für die Sicherheit zu erkennen.
Und der zweite Vorschlag ist, dass wir bereits an der Außengrenze prüfen, ob dem Grunde nach ein Asylrecht besteht. Und erst dann einreisen lassen und verteilen innerhalb der Europäischen Union.
Die innenpolitische Sprecherin der SPD, Ute Vogt, zeigt sich hier im Interview mit der Welt vorsichtig. In jedem Fall müsse vernünftig geprüft und der Rechtsweg eröffnet werden, und zwar ohne Haftzentren an den Grenzen. Dass man über Nacht Entscheider an der gesamten EU-Außengrenze stationieren könne, sei kaum vorstellbar. Derzeit führt die Kommission Gespräche mit den Mitgliedstaaten. Im März will Präsidentin Ursula von der Leyen einen Vorschlag vorlegen. Horst Seehofer sind unterdessen noch ganz andere europäische Gespräche wichtig, die mit Großbritannien. Auf dem Europäischen Polizeikongress in Berlin warnte er davor, es den Briten nun zeigen zu wollen, das erst recht in Fragen der inneren Sicherheit.
Es liegt in unserem Interesse, dass wir die Fähigkeiten, die Qualitäten der Briten in der Sicherheitszusammenarbeit für uns erhalten. Und wir würden uns sehr selbst beschädigen, wenn wir dies bei diesen Verhandlungen nicht berücksichtigen würden.
Der Kongress steht in diesem Jahr unter der Überschrift Rechtsstaat durchsetzen. Der Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler ist damit gar nicht glücklich, wie er im SWR betont.
Als müsse der Rechtsstaat, als sei er in Frage gestellt, als gäbe es ihn derzeit nicht, ihn gibt es selbstverständlich.
Trotzdem sieht auch er Handlungsbedarf. Ähnlich wie die GdP mahnt auch der BDK Verlässlichkeit bei der Personalplanung an. Der Europäische Polizeikongress wird jährlich von einem privaten Veranstalter organisiert und dient auch der Leistungsschau von Polizeien und Sicherheitsunternehmen.
Rund 3,5 Millionen Menschen erhalten jedes Jahr die Diagnose Krebs in Europa. 1,3 Millionen sterben jedes Jahr. Dabei sind die Heilungschancen zwischen den verschiedenen EU-Staaten höchst unterschiedlich. Die Europäische Kommission hat jetzt zum Weltkrebstag einen Plan zum Sieg über den Krebs vorgelegt. Ziele sind mehr Forschung, mehr Datenaustausch und eine bessere Vorsorge. Josephine Schulz.
Im EU-Wahlkampf hatte Manfred Weber versprochen, sich dafür einzusetzen, dass in 20 Jahren niemand mehr in der EU an Krebs sterben müsse. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nun das Thema Krebsbekämpfung ganz oben auf die Agenda gesetzt. Zum heutigen Weltkrebstag hat die Kommission den Startschuss für einen europäischen Plan zur Krebsbekämpfung gegeben. Von der Leyen sagte, auch mit Blick auf ihre eigene Familie und den Tod ihrer kleinen Schwester, den sie als 13-Jährige miterlebte.
For me and for so many of you, this is personal.
Für mich und für so viele von euch ist das Thema persönlich. Jeder Betroffene hat die gleiche Traurigkeit und Hilflosigkeit durchgemacht. Aber wir können etwas tun. Und wir können wesentlich mehr tun, als wir das momentan machen.
We can do than we are currently doing.
Jetzt startet ein Konsultationsprozess, in dem EU-weit Bürger und Experten ihre Erfahrungen und Vorschläge einbringen sollen. Ende des Jahres will die Kommission dann ein konkretes Konzept vorlegen. Im Zentrum soll unter anderem die Ausweitung der Forschungsförderung stehen. So ist Krebsbekämpfung ein Schwerpunkt im EU-Forschungsprogramm Horizon. Aus dem Parlament gibt es dafür weitgehende Unterstützung. Der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Peter Liese, fordert neben mehr Geld für die Forschung aber auch einen besseren Austausch zwischen den Ländern.
Nur wenn Europa all seine Kräfte bündelt und wenn die Forscherinnen und Forscher Unterstützung haben und keine Hürden bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, dann können wir das schaffen.
Dafür müssten die Möglichkeiten von Datenaustausch und Telemedizin besser genutzt werden. Die Kommission, so versprach Ursula von der Leyen, richte auf europäischer Ebene eine gemeinsame Plattform ein, auf der Wissenschaftler ihre Erkenntnisse austauschen könnten. Der SPD-Abgeordnete Timo Wölken forderte eine einheitliche Bewertung von Gesundheitstechnologien und schnellere Zulassungsverfahren für neue, innovative Medikamente. Über einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission konnten sich Parlament und Mitgliedstaaten bisher aber nicht einigen. Jährlich sterben in Europa nach aktueller Statistik rund 1,3 Millionen Menschen an Krebs. Etwa 3,5 Millionen neue Diagnosen gibt es jedes Jahr. Weltweit, so hat die WHO heute bekannt gegeben, seien 2018 fast 10 Millionen Menschen an Krebs gestorben. Und die Gesundheitsorganisation rechnet mit einem dramatischen Anstieg, vor allem in armen Ländern, wo die medizinische Infrastruktur zur Behandlung weitgehend fehlt. Dass das Land, in dem man lebt, darüber entscheidet, wie groß die Heilungschancen sind, ist auch innerhalb der EU ein Problem. So sei es für eine Frau mit Gebärmutterhalskrebs in Rumänien 16 Mal wahrscheinlicher zu sterben als für eine Frau in Italien. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, die selbst lange Zeit mit Brustkrebs kämpfte, sagte:
This innovation is pointless.
Innovation ist nichts wert, wenn die Menschen keinen Zugang zu ihr haben. Der Plan zur Bekämpfung von Krebs wird Innovation vorantreiben, aber er muss sie auch für alle verfügbar machen. Und Kyriakides machte deutlich: Wir wissen, dass 4 von 10 Krebserkrankungen vermeidbar wären. Wir müssen mehr für Prävention tun. Wir müssen uns auf Tabakkontrolle konzentrieren, Sport fördern und eine gesunde Ernährung. Gerade wenn es um Maßnahmen gegen starke Lobbygruppen wie die Tabakindustrie geht, wird sich zeigen, ob beim Thema Krebs wirklich alle in der EU an einem Strang ziehen.
Sie hören das Journal von Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.32 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Und da geht es um die Jobintegration von Flüchtlingen. Die gelingt einer Untersuchung zufolge besser als erwartet. 49% derjenigen, die seit 2013 nach Deutschland kamen, sind 5 Jahre nach ihrem Eintreffen erwerbstätig. Das teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg mit. Anita Fünfinger.
Haben Sie Arbeit und ist das ein Hilfsjob oder entspricht er Ihrer Qualifikation? Bei den Fragen, die das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB Geflüchteten gestellt hat, zeigt sich, fast 50% der Menschen, die seit 2013 nach Deutschland gekommen sind, gehen 5 Jahre nach ihrer Ankunft einer Arbeit nach. Und wiederum die Hälfte von ihnen arbeitet als Fachkraft oder in Tätigkeiten mit höherem Anforderungsniveau. 44% sind als Helfer tätig. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Nicht mal ein Drittel der Frauen, die mindestens 5 Jahre hier sind, arbeiten. Die Gründe sind laut IAB vielfältig. Sie haben keinerlei Berufs- oder Bildungsabschluss in ihrem Herkunftsland. Sie haben kleine Kinder oder sie beherrschen die deutsche Sprache nicht ausreichend. Der Durchschnittsverdienst aller arbeitenden Geflüchteten, egal ob Helfer, Azubi oder Akademiker, ist anfangs meist sehr niedrig. Er lag vor 5 Jahren bei gut 800 Euro. Mittlerweile sind es fast 1.300 Euro. Ein junger Geflüchteter unter 25 Jahren, der Vollzeit arbeitet, verdient ungefähr 3/4 dessen, was ein in Deutschland Geborener bekommt.
Die Europäische Union lehnt den von US-Präsident Trump vorgelegten Nahostplan ab. Dieser stimme nicht mit internationalen Vereinbarungen überein, sagte der EU-Außenbeauftragte Borrell. Tim Aßmann mit Reaktionen aus Jerusalem.
Die israelische Regierung reagierte schnell und in der Wortwahl deutlich auf die Äußerungen aus Brüssel. Der EU-Außenbeauftragte Borrell habe eine drohende Sprache gegenüber Israel benutzt, erklärte das Außenministerium in Jerusalem. Josep Borrell hatte nach knapp einer Woche Prüfung und im Namen der EU den Plan von US-Präsident Trump für einen Frieden zwischen Israelis und Palästinensern abgelehnt. Die EU hält am Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung in den Grenzen vor dem Sechstagekrieg von 1967 und auf Basis des sogenannten Oslo-Abkommens fest. Der von Trump vorgelegte Plan weicht nach Auffassung Brüssels von international vereinbarten Parametern ab. Besonders besorgt, so der Außenbeauftragte Borrell, sei die EU über israelische Ankündigungen einer Annexion des Jordantals und anderer Gebiete im besetzten Westjordanland. Solche Schritte könnten, falls sie umgesetzt werden, nicht unwidersprochen bleiben, warnte Josep Borrell die israelische Regierung. Borrells Äußerungen seien bedauerlich, seltsam und der beste Weg, um sicherzustellen, dass die Rolle der EU minimiert werde, erklärte ein Sprecher des israelischen Außenministeriums. Der vor einer Woche von der US-Regierung vorgelegte Plan zur Lösung des Nahostkonfliktes sieht einen palästinensischen Staat nur unter Vorbedingungen und mit stark eingeschränkter Souveränität vor. Die Palästinenser lehnen den Plan ab.
UNO-Generalsekretär Guterres hat sich wütend über die Entwicklung nach der Libyen-Konferenz in Berlin gezeigt. Peter Mücke.
Er sei zutiefst frustriert über das, was derzeit in Libyen passiert. Weder das Berliner Abkommen noch das Waffenembargo des Sicherheitsrats werde respektiert. Das sei ein Skandal, sagte Guterres auf Nachfrage. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten würden weiterhin Waffen liefern. Hinzu kämen Truppen aus der Türkei, Söldner aus dem Sudan und Kämpfer einer privaten russischen Firma. Auch die in Berlin vereinbarte Feuerpause sei dramatisch verletzt worden. Dies sei absolut inakzeptabel. Als einzig positive Nachricht bezeichnete der UN-Generalsekretär das Eintreffen der libyschen Konfliktparteien in Genf für Gespräche, die seit Montag laufen. Dem UN-Sonderbeauftragten Salameh zufolge haben dort beide Seiten die Bereitschaft erklärt, die bestehende Feuerpause in einen stabileren Waffenstillstand zu verwandeln. Details darüber sollen bis Donnerstag geklärt werden. Parallel dazu versucht der UN-Sicherheitsrat in New York, eine neue Resolution zur Unterstützung der Berliner Beschlüsse zu verabschieden. Vor allem Deutschland hatte sich dafür stark gemacht.
Zum DFB-Pokal-Achtelfinale. Schalke 04 hat sich vor wenigen Minuten gegen Hertha BSC Berlin durchgesetzt, und zwar mit 3:2 nach Verlängerung. Jan Wochner.
Lange Zeit sah Hertha BSC wie der sichere Sieger in diesem Achtelfinale aus. 2:0 die Führung zur Pause nach Toren von Köpke und Piontek. Hertha auch über weite Strecken der zweiten Hälfte die bessere, die stabilere Mannschaft. Aber Schalke kam zurück, wachte auf durch das Anschlusstor von Caligiuri. Eine Viertelstunde vor dem Ende, glich noch in der regulären Spielzeit durch Arid aus. In der Verlängerung dann hochdramatische Szenen. Gelb-Rot gegen Toru Nariga, dem Berliner Verteidiger. Gleichzeitig die rote Karte gegen Schalkes Trainer David Wagner. Und in Überzahl machte Schalke das Weiterkommen perfekt. In der zweiten Hälfte der Verlängerung per Konter Benito Raman ins Glück für Schalke zum 3:2-Siegtreffer.
Die weiteren Begegnungen: Werder Bremen, Borussia Dortmund 3:2, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig 3:1 und Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf 2:5. Zur Börse: Die Stimmung an den amerikanischen Börsen hat sich trotz der Verbreitung des Coronavirus weiter aufgehellt. Der Dow Jones stieg um 1,4% auf 28.807 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq ging es sogar um 2,3% auf 9.334 Punkte nach oben. Und jetzt Dorothee Holz von der Börse in Frankfurt am Main.
Kommt Bayer im Streit um den Unkrautvernichter Glyphosat doch noch mit einem blauen Auge davon? Die Hinweise verdichten sich, dass Bayer sich möglicherweise mit den Klägern einigen könnte. Es laufen allerdings über 40.000 Klagen gegen das Mittel, das Bayer durch die Übernahme von Monsanto erworben hat. Der Vorwurf, dass Glyphosat krebserregend ist. Die Agentur Bloomberg berichtet, dass ein Prozess in St. Louis nicht nur verschoben, sondern angeblich abgesagt wurde. Auch in Kalifornien wurde ein Prozess verschoben. Außerdem ist die US-Umweltbehörde EPA Bayer beigesprungen. Sie erklärt Glyphosat nach einer neuen Untersuchung weiter nicht für krebserregend. Bayer hat für Monsanto über 60 Milliarden Euro gezahlt. Es war die teuerste Übernahme, die je ein deutscher Konzern gestemmt hat. Die Aktien haben seit dieser Übernahme deutlich an Wert eingebüßt, haben sich vom Tiefstand aber auch wieder deutlich erholt. Es war überhaupt ein Tag der Erholung. Der DAX hat kräftig zugelegt, schloss 1,8% höher bei 13.282 Punkten. Dabei breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus. In China wird die Lage immer ernster. Trotzdem ist die Angst vor möglichen dramatischen Folgen etwas gewichen. Anleger hoffen darauf, dass die Ausbreitung eingedämmt werden kann. Außerdem hat die chinesische Notenbank erneut ihr Füllhorn geöffnet. Papiere von Unternehmen, die massiv unter dem Coronavirus gelitten haben, waren besonders gefragt, darunter auch die Lufthansa.
Mittlerweile ist es 23.39 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Während die Zahl derjenigen, die sich am neuartigen Coronavirus in China anstecken, steigt und steigt, gelingt es den Behörden in Deutschland derzeit jedenfalls eine weitere Ausbreitung einzudämmen. Allen 12 Patienten in Deutschland geht es nach Angaben der zuständigen Behörden gut. 2 von ihnen haben demnach leichtes Fieber. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, er hat jetzt in Paris eine stärkere europäische Koordinierung angemahnt und eine Debatte über schärfere Einreisekontrollen. Mehr dazu von Martin Bohne.
Telefoniert haben sie schon täglich seit dem Ausbruch der Gesundheitskrise. Und jetzt haben sich Jens Spahn und Agnès Buzyn in Paris auch persönlich getroffen, um gemeinsam eine abgestimmte Reaktion der Europäer auf die Ausbreitung des Coronavirus zu fordern.
Ein Virus kennt keine Grenzen und keine Reisebeschränkungen, sondern das ist eine Bedrohung für alle unsere Bürger in ganz Europa, ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten.
Dabei stelle sich insbesondere die Frage nach schärferen Einreisekontrollen.
Gerade mit dem Blick auf Schengen macht natürlich es wenig Sinn, wenn ein Land alleine Maßnahmen ergreift, sondern es macht nur Sinn, wenn wir das gemeinsam tun.
Die Vereinigten Staaten haben bereits ein Einreiseverbot für Chinesen und Ausländer, die sich in China aufgehalten haben, verhängt. Soweit wollten der Bundesgesundheitsminister und seine französische Amtskollegin noch nicht gehen. Jetzt müsse man erst einmal zu einer gemeinsamen Risikoeinschätzung kommen.
Wir haben ja die Situation, dass es auch symptomfreie Infektionen gibt. Und die Frage, ob auch in der Symptomfreiheit Ansteckungsgefahr schon besteht für andere, die müssen wir eben auch klären. Und davon hängt dann auch die Frage von möglichen Einreisebeschränkungen ab oder auch zumindest intensiveren Befragungen bei der Einreise.
Außerdem wünschte sich Jens Spahn eine europäische Zusammenarbeit bei der Forschung zum Virus, seinen Ansteckungswegen und möglichen Impfstoffen. Bei all dem dürfe keine Zeit verloren werden und deshalb drängten Jens Spahn und Agnès Buzyn auf eine Sondersitzung der EU-Gesundheitsminister in den nächsten Tagen. Dazu sei man im Kontakt mit der EU-Ratspräsidentschaft, die derzeit in den Händen Kroatiens liegt.
Während das Coronavirus in Deutschland unter Kontrolle zu sein scheint, breitet es sich in China weiter aus. Die Zahl der Infizierten stieg auf über 20.000, die Zahl der Toten auf 425. Es war erneut der bisher stärkste Anstieg sowohl der Infektionen als auch der Todesfälle innerhalb eines Tages. Chinas Führung hat erstmals Unzulänglichkeiten und Defizite in der Reaktion auf den Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit eingeräumt, derweil die Nachbarländer scharfe Maßnahmen ergreifen. Holger Senzel aus Singapur.
Sie tragen Masken, Handschuhe und Harnnetze, um die sterile Umgebung nicht zu verschmutzen. Über 1000 Soldaten sitzen in einer riesigen Halle an langen Tischen und packen Schutzmasken in Kartons. Jeweils 4 in einer Einheit, 5,2 Millionen für alle Haushalte in Singapur. Zugleich rufen Armeeangehörige bei jenen Singapurern an, die in der letzten Zeit in der chinesischen Hubei-Provinz waren, und fragen nach deren Befinden. 18 Menschen sind in Singapur mit dem Coronavirus infiziert. Studenten wurden informiert, dass ihre Wohnheime kurzfristig in Quarantänestationen umgewandelt werden könnten. Seit 2 Tagen gibt es allerdings keine neuen Ansteckungen. Der Stadtstaat hat seine Grenzen für Reisende aus China geschlossen. Nicht mehr einreisen können auch alle Ausländer, die sich in den vergangenen 2 Wochen in China aufgehalten haben. Der Inselstaat mit der überwiegend chinesischen Bevölkerung ist damit das erste südostasiatische Land, das Chinesen die Einreise vollständig verbietet. Gleichzeitig warnt die Regierung vor Panik. In der tropischen Hitze könne das Virus nicht lange genug überleben, um sich weiter zu verbreiten. In Bangkoks Chinatown, einem der größten chinesischen Viertel außerhalb Chinas und beliebte Touristenattraktion, sieht man niemanden mehr ohne Schutzmaske vor dem Gesicht. Wegen der zahlreichen chinesischen Besucher, viele davon aus Wuhan, gilt Thailand als besonders gefährdet. 19 Infizierte wurden bislang in die Krankenhäuser gebracht. Die Mediziner in der Uniklinik der Hauptstadt verfolgen einen neuen Behandlungsansatz, erklärt Dr. Kriyanska Atipornvanich. Es ist eine Kombination aus Anti-AIDS-Medikamenten und einer Grippearznei. Diese Kombination von 2 Behandlungsmethoden zeigt einen großen Erfolg innerhalb von 48 Stunden. Doch bislang ist es nur eine Frau aus China, die auf diese Weise kuriert werden konnte.
Der thailändische Gesundheitsminister Anutin Charnwirakul warnt daher vor verfrühten Hoffnungen auf ein Heilmittel. Wir haben einen erfolgreichen Fallreport und den haben wir an viele medizinische Journale, Universitäten und Forscher in aller Welt geschickt, damit sie weiter in dieser Richtung forschen. Indonesische Rückkehrer aus Wuhan werden beim Verlassen des Flugzeuges mit Desinfektionsmitteln eingesprüht, bevor sie in Quarantäne auf eine Militärbasis der Insel Natuna gebracht werden. Insgesamt 280 Menschen. Die Bewohner von Natuna Island haben protestiert, aus Angst vor Ansteckung. Doch so hart die meisten Regierungen Südostasiens durchgreifen, in der sogenannten Schlacht gegen den Wuhan-Coronavirus, bislang sind sie bei der Eindämmung der Lungenkrankheit recht erfolgreich. Nur die Angst lässt sich kaum in den Griff bekommen.
Im 13. Jahrhundert ist sie entstanden, die antisemitische Plastik, die an die Fassade der Wittenberger Stadtkirche angebracht ist und unter dem Namen Judensau bekannt ist. Sie zeigt ein Schwein, das mehrere Personen säugt, die Juden darstellen sollen. Ein Mitglied der jüdischen Gemeinde in Deutschland wollte das nicht hinnehmen und hat die evangelische Gemeinde auf Entfernung verklagt. Begründung: Die Schmähplastik sei eine Beleidigung von Menschen jüdischen Glaubens, diffamiere das Judentum und symbolisiere täglich den Antisemitismus in der Kirche und in der Gesellschaft. Das Oberlandesgericht Naumburg, das wies die Klage jetzt aber zurück. André Damm kennt die Begründung.
Für die Richter am Oberlandesgericht in Naumburg ist der Tatbestand einer Beleidigung nicht erfüllt. Die beklagte Wittenberger Stadtkirchengemeinde habe nicht aktiv dazu beigetragen, Menschen jüdischen Glauben zu verunglimpfen. Gerichtssprecher Henning Haberland begründet, warum in diesem Fall keine Beleidigung vorliegt.
Der Senat hat ausgesprochen, dass das Relief für sich genommen unkommentiert einen beleidigenden Inhalt hat und dass in diesem Fall die Beleidigung nur deswegen entfällt, weil es in diesem kommentierten Zusammenhang eines Mahnmals und einer Gedenkstätte gestellt worden ist.
Demnach muss die umstrittene Plastik an der Fassade der Wittenberger Stadtkirche nicht entfernt werden. Das Urteil spiegelt die Stimmungslage in der Wittenberger Bevölkerung wider. Viele Einwohner der Lutherstadt sind dafür, dass das Relief erhalten bleibt.
Man kann sich informieren, das gehört zur Geschichte und damit müssen wir einfach auch leben. Ja, also ich möchte, dass das bleibt, trotz dieser Vorbehalte.
Das ist schon Jahrhunderte da und da gehört es auch hin. Das ist Geschichte und dazu muss man auch stehen.
Das ist einfach Geschichte, die zwar schrecklich ist, der Hintergrund ist ein sehr trauriger, aber es ist nun mal so, es bringt nichts, die im Museum unterzubringen und was soll das, ja.
Bei der Urteilsverkündung in Naumburg waren die Streitparteien nicht vertreten. Zuvor aber hatten die Stadtkirchengemeinde Wittenberg und der Kläger Michael Düllmann vor Gericht ihre Standpunkte ausführlich erläutert. Düllmann sagte, für ihn sei es unverhandelbar, dass das Relief verschwinden muss, denn Menschen jüdischer Konfession würden dadurch verhöhnt, gebrandmarkt und erniedrigt. Es sei eine andauernde Beleidigung.
Die Judensau, die dort weiterhin hängt, ist ein Beweis dafür, die Wittenberger Gesellschaft hat sich mit dem Antisemitismus völlig unzureichend befasst.
Wittenberg Stadtkirchenpfarrer Johannes Block dagegen bezeichnete die Schmähplastik durchaus als schwieriges Erbe, aber auch als Zeitzeugnis. Er verwies dabei auf erklärende Texttafeln zu Judenhass und Judenverfolgung. Block sagte im Prozessverlauf, dass er verstehen könne, dass das Bild an der Fassade des Gotteshauses vor allem Menschen jüdischen Glaubens verärgert.
Uns lässt diese Schmähplastik nicht kalt. Und deshalb versuchen wir ja über Jahre, eine Gedenkkultur aufzuarbeiten, um nicht Geschichte zu verstecken, sondern mit ihr zu lernen und in eine neue Zukunft zu gehen. Deshalb können wir das schon verstehen. Aber grundsätzlich steht die Stadtkirchengemeinde dazu, Geschichte nicht zu verbergen, sondern zu zeigen.
Pfarrer Block kündigte an, das Mahnmal weiter aufzuwerten und zu einem Ort der Versöhnung umzugestalten. Unterdessen könnte sich eine längere juristische Auseinandersetzung anbahnen, denn das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, das Oberlandesgericht hat aber eine Revision zugelassen. Im Vorfeld hat der Kläger Düllmann angekündigt, die nächste Instanz anzurufen, und das ist der Bundesgerichtshof.
Gestern erst hat der britische Premier Boris Johnson erklärt, wie er in die Gespräche zur Aushandlung eines Freihandelsabkommens mit der EU gehen werde. Er nutzte seine Rede für eine Grundbestimmung der Rolle Großbritanniens in der Welt. Heute legte er nach und gab bekannt, ab dem Jahr 2035 würden keine neuen Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr zugelassen, auch nicht als Hybridvariante. Nils Damz.
Wenn Boris Johnson redet, dann spart er selten mit den ganz großen Worten.
This country is leading a revolution in renewable
energy.
Sein Land führe eine Revolution an, wenn es um erneuerbare Energien geht, sagte er heute in London. Das Vereinigte Königreich habe mit der Industrialisierung angefangen. Deshalb trage das Land auch eine besondere Verantwortung.
We were the first, after all. To industrialize, look at the historic.
Das zeigt, worum es Johnson beim Brexit auch geht, der Welt eine große und starke Führungsrolle zu demonstrieren. Auch mit konkreten Maßnahmen. Die Regierung kündigte ein Verbot für Fahrzeuge mit Hybrid-, Diesel- und Benzinmotoren an. Das soll ab 2035 gelten, 5 Jahre früher als geplant. In Deutschland ist da noch nichts festgelegt. Bis 2050 soll dann das ganze Land klimaneutral sein. Dazu lud er auch alle anderen Länder ein.
That's what we want. From Glasgow.
Das sei das große Ziel für die Weltklimakonferenz in Glasgow. Um die gibt's gerade Ärger. Die bisherige Cheforganisatorin Claire O'Neill wurde am Freitag überraschend gefeuert. Mobbingvorwürfe und zu wenig Erfahrung seien zwei der Gründe. Das könne sie aber alles nicht nachvollziehen, schreibt sie in einem Brief an Boris Johnson. Und, dass die Regierung gerade auf dem besten Weg sei, die selbstgesteckten Ziele deutlich zu verfehlen. Außerdem habe sie einen Ratschlag, wenn es um Versprechungen des Premierministers gehe.
My advice to anybody to whom Boris is making promises is to get it in writing, get a lawyer to look at it and make sure the money's in the bank.
Lasst euch seine Versprechungen schriftlich geben, lasst einen Anwalt drüber schauen und achtet darauf, dass er auch alles hält, was er verspricht. Das Zulassungsverbot für neue Benziner ist tatsächlich ambitioniert. Letztes Jahr hatten nicht mal 2% aller neuen Autos in Großbritannien einen Elektromotor. Grünen-Chef Robert Habeck begrüßt die Ankündigung. Sie zeige, wie sich der europäische Automarkt verändere, sagte er im Interview mit dem ARD-Studio London.
Es zeigt, dass sich global was bewegt und dass sich auch die Automobilbranche einstellen muss darauf, dass weltweit Ausstiegsdaten aus dem Verbrennungsmotor beschlossen und auch vorgezogen werden. Insofern kann man das eigentlich nur begrüßen.
Das, was die Menschen derzeit in Ostafrika, also in Somalia, Äthiopien und Kenia erleben, das erinnert schon etwas an eine biblische Plage. Milliarden von Heuschrecken ziehen von Platz zu Platz und hinterlassen eine Schneise der Zerstörung. Für Menschen und Tiere bleibt nichts mehr übrig. Antje Diekans berichtet.
Wo sich ein Heuschreckenschwarm über Felder hermacht, bleibt nichts mehr stehen. 30 bis 40 Millionen Insekten fressen alles ab, was grün ist. Tonnen an Nahrungsmitteln werden so in kürzester Zeit vernichtet. Dominique Bourgeon von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen spricht von massiver Zerstörung.
We know that these locusts can create really massive devastation.
Somalia hat wegen der Heuschreckenplage am Wochenende den Notstand ausgerufen. Die ohnehin instabile Versorgungslage sei bedroht, erklärte das Agrarministerium. Das Land am Horn von Afrika hat keine funktionierende Regierung. Die radikal-islamische Shabab-Miliz kontrolliert große Gebiete. Viele Menschen hungern schon jetzt. In den vergangenen Monaten gab es einen Wechsel von Dürrezeiten und starken Überschwemmungen. Ein Großteil der Ernten ist vernichtet. Die Heuschrecken könnten sich über die Reste hermachen. Außer Somalia sind auch Äthiopien und Kenia von der Heuschreckenplage betroffen. Wir sind in einer Region, in der 11 Millionen Menschen in den drei Ländern schon jetzt von Mangelernährung bedroht sind. Darum müssen wir alles unternehmen, um eine Verschlechterung zu verhindern. Das Mittel der Wahl: Versprühen von Pestiziden aus der Luft. Das sei das Einzige, was noch wirken könne.
At this critical point, the only solution that works is aerial spraying.
In Kenia sind Kleinflugzeuge unterwegs. Doch schon hier ist der Kampf gegen die Heuschrecken schwierig, erzählt die Vertreterin des Landwirtschaftsministeriums in einer betroffenen Region. Die Wüstenheuschrecken sind keine normale Plage. So etwas haben wir vorher nicht erlebt und waren nicht vorbereitet. Wir haben dann diskutiert, welche Chemikalien wir nehmen. Bei den ersten Versuchen haben sie nicht gegen die Heuschrecken gewirkt. Inzwischen werden andere Pestizide eingesetzt. Aber es gibt nicht genügend Flugzeuge, um sie zu versprühen. Die Heuschrecken vermehren sich immer weiter. Tausende von ihnen sitzen am Boden und paaren sich. Weil es weiter für die Jahreszeit ungewöhnlich viel regnet, herrschen für die Eier der Weibchen optimale Bedingungen. Sie können sich in der warmen, feuchten Erde gut entwickeln. In Somalia, wo nicht mal Sprühflugzeuge unterwegs sind, noch mehr als in den Nachbarländern. Die Vereinten Nationen befürchten, dass die Schwärme bis Juni um das 500-fache anwachsen könnten. Für die Landwirtschaft eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes.
Antje, die kann zwar das über die Heuschreckenplage in Ostafrika. Und jetzt fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen. Und zwar mit Martina Gnad, meiner Kollegin. Und da ist das Topthema natürlich das Chaos in Iowa.
Ja, eigentlich hatten sich die Zeitungen ja auf Personaldebatten eingestellt. Das ging jetzt eher nicht. Die Aachener Zeitung sieht in diesem Wahlchaos auch darum das Sinnbild einer Systemkrise. Die Welt schaut auf ein Land, das Vorbild sein will, aber in dem das Vertrauen in das Funktionieren der Demokratie schweren Schaden genommen hat. Daran ist vor allem Donald Trump, gegen den wohl das Impeachment-Verfahren eingestellt wird, nicht unschuldig. Schlimmer hätte es für die US-Demokraten nicht laufen können, finden die westfälischen Nachrichten aus Münster. Ausgerechnet die Premiere der Kandidatenkür in Iowa, der sie seit Wochen entgegenfiebern und in die sie Millionen von Dollar gesteckt haben, entpuppt sich als peinliches Fiasko. Solche Wahlkampfpannen produzieren im digitalen Zeitalter sofort ein wildes Dickicht aus Verschwörungstheorien und Chaosbildern, in dem sich die Demokraten nun zu verirren drohen. Trump wird jede Chance nutzen, um den Demokraten, die ihn ja gerade wegen Wahlmanipulation aus dem Amt jagen wollten, die Blamage unter die Nase zu reiben. Der Reutlinger Generalanzeiger spricht von einem außergewöhnlichen Wahlgeschenk der Demokraten an Präsident Trump. Der kleine US-Bundesstaat ist der Startpunkt für die amerikanischen Vorwahlen. Von hier aus versuchen die Kandidaten, den Schwung mitzunehmen für einen langen Wahlkampf um den Einzug ins Weiße Haus. Doch statt mit Glanz und Glorie einen Kandidaten auf den Schild zu heben, machten sich die Demokraten zur Lachnummer. Und die Frankfurter Rundschau hält fest, einstweilen steht nur ein Sieger der Demokratenwahlen fest. Sein Name ist Donald Trump. Das antisemitische Schmährelief der Judensau darf ja an der Stadtkirche in Wittenberg hängen bleiben. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg hält dieses Urteil des Oberlandesgerichts Naumburg für richtig. Aus den Augen, aus dem Sinn, so einfach ist es eben nicht mit unserer Geschichte. Wer Denkmale blank poliert, beraubt sich seiner Vergangenheit und seiner Identität. Das Judentum auf so drastische Weise anzugreifen, mag geschmacklos sein. Umso wichtiger ist hier eine Tafel, die das Schmähbild in den historischen Kontext setzt. Kann nicht das Brutale, Anstößige und Verletzende für die Ursachen des Antisemitismus sensibilisieren? Überlegt der Berliner Tagesspiegel. In diesem Sinne ist die Judensau eine stetig eiternde Wunde, sowohl in der Geschichte des Christentums und der Reformation, als auch in der Geschichte Deutschlands. Sie erlaubt weder eine Verdrängung, noch gewährt sie dem Betrachter die Behaglichkeit einer erinnerungspolitischen Stunde Null. Steinharte Schande, titelt die Süddeutsche Zeitung und schreibt: Es wäre gut, wenn die Judensäue sichtbar blieben, als klar gekennzeichnete Mahnmale der Schande. Sie sollten Orte des immer wieder neuen Erschreckens sein. Gerade dort, wo die Christen ihre Gottesdienste feiern, die Erinnerung an Leid und Tod Jesu, muss der Schmerz über den Verrat an der Nächstenliebe seinen Platz haben.
Die Presseschau war das mit meiner Kollegin Martina Gnad. Schönen Dank dafür. Und damit geht das Journal von Mitternacht zu Ende. Gleich nach den Nachrichten gibt es hier Fazit in der Radionacht mit Wladimir Balzer. Eines der Themen: Untold Stories, die letzte Peter-Lindberg-Show in Düsseldorf. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.